Die Schockstarre überwinden, den Schaden begrenzen, gemeinsam nach vorne schauen. Der Arbeitsauftrag für diesen Gipfel ist so anspruchsvoll wie die Lage diffus. Nur 4 Tage sind seit Bekanntwerden des britischen Votums vergangen. 4 Tage, die geprägt waren von lähmender Katerstimmung und hektischer Krisendiplomatie. Einig ist man sich in der Rest-EU bislang nur darin, dass es mit Europa irgendwie weitergehen muss.
Das ist ganz sicherlich nicht der Anfang vom Ende Europas, aber es ist einer der bittersten Tage, den ich in diesem Europa erlebt habe. Und ich hätte mir ganz was anderes gewünscht.
Für fromme Wünsche ist es zu spät, das weiß auch der Außenminister. Er und die Kanzlerin haben die Zeit vor dem Gipfel genutzt, um in wechselnder Besetzung mit EU-Kollegen über die nächsten Schritte zu beraten. Es geht darum, aus dem Referendum zügig die nötigen Schlüsse zu ziehen und sich handlungsfähig zu zeigen. Ein Weiter-so, hört man in Brüssel, dürfe es nicht geben. Vor allem gilt es zu entscheiden, wann die Brexit-Gespräche beginnen sollen. Doch gerade mit dieser Frage tun sich die EU-Spitzen schwer. Nicht zuletzt, weil es weder die Sieger noch Wahlverlierer Cameron mit der Trennung eilig haben. Die Verhandlungen mit der Europäischen Union müssen unter einem neuen Premierminister beginnen. Und korrekterweise muss der auch sagen, wann Artikel 50 zur Anwendung kommt und der rechtliche Prozess zum Verlassen der EU startet. Als Zielmarke nennt Cameron den Tory-Parteitag im Herbst, was die 27 EU-Partner ins Schwitzen bringt. Denn laut besagtem Artikel 50 kann ohne offiziellen Antrag des betroffenen Mitgliedslandes nicht über die Scheidungsmodalitäten verhandelt werden. In Brüssel ist die Sorge groß, das hauptsächlich innenpolitisch motivierte Zögern Londons könnte die allgemeine Unsicherheit noch verstärken und die Krise unbeherrschbar machen.
Ich finde das skandalös. Zum wiederholten Male wird ein ganzer Kontinent in Geiselhaft genommen für die parteiinternen Überlegungen der konservativen Partei Großbritanniens.
Die Briten haben zum Ausdruck gebracht, dass sie die Europäische Union verlassen wollen. Dann macht das eigentlich keinen Sinn, dass wir bis Oktober warten.
Vor allem EU-Parlamentspräsident Schulz und Kommissionschef Juncker erhöhten im Vorfeld den Druck und mahnten Cameron zur Eile. Auch Italiens Premier Renzi oder Frankreichs Präsident Hollande warnten vor einer schädlichen Hängepartie. Zwingen, das Verfahren in Gang zu setzen, kann die Briten freilich niemand. Und so wird der Abschiedsbrief aus London, ungeachtet der Empörung, wohl noch eine Weile auf sich warten lassen. Die Kanzlerin und die meisten anderen Ratsmitglieder haben sich wohl oder übel damit abgefunden. Zwar pocht auch Angela Merkel darauf, die Spielregeln einzuhalten. Konkrete Gespräche über einen Austritt würden erst geführt, wenn Artikel 50 aktiviert sei. Trotzdem rät sie davon ab, sich über diesen Punkt zu verkämpfen. Im Interesse der künftigen Beziehungen und eines guten Arbeitsklimas plädiert Berlin im Umgang mit den Briten für Besonnenheit und
keine schnellen und einfachen Schlüsse aus dem Referendum in Großbritannien zu ziehen, die Europa nur weiter spalten würden.
Mehr als dieses letzte Zugeständnis kann sich der scheidende Premier allerdings nicht erhoffen. Die Staats- und Regierungschefs dürften Cameron ihre Enttäuschung spüren lassen, wenn er in Brüssel zum Rapport erscheint. Auf Vorschlag von Ratspräsident Tusk werden die 27 am 2. Gipfeltag erstmals ohne den Kollegen von der Insel beraten. Dann dürfte unter anderem ein deutsch-französisches Reformpapier über mehr Zusammenarbeit in der EU Thema sein. Eine Debatte, die freilich mehr dem demonstrativen Zusammenhalt dient als dem Formulieren handfester Ergebnisse. Um zu wissen, wohin die Reise ohne Großbritannien geht, ist es 4 Tage nach dem Brexit-Schock noch zu früh.